Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich darf Sie herzlich zur neuen Folge vom Bildungsplausch begrüßen. Mein Name ist Max Wetterauer und ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule. Per Aufnahmetool mit mir verbunden ist heute Professor Dr. Hava Engin, Professorin für Allgemeine Pädagogik. Hallo Frau Engin, ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ich darf Sie erst einmal ganz kurz vorstellen. Frau Professor Dr. Engin, Sie haben an der Technischen Universität Berlin studiert, geforscht und gearbeitet. Sie waren dann anschließend an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe sowie an der Fachhochschule in Bielefeld, bis Sie dann 2010 den Ruf nach Heidelberg an die Pädagogische Hochschule gefolgt sind. Seit 2010 haben Sie die Professur für Allgemeine Pädagogik inne mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik. Sie leiten hier an der Hochschule außerdem das Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik, kurz Heimat. Das ist jetzt eine ganze Menge, aber lassen Sie uns zuerst einmal einen Blick auf Ihre Forschung werfen. Können Sie denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörern in einfachen Worten erklären, woran Sie denn so allgemein forschen? Welche Fragen treiben Sie denn besonders um?
Ja, vielen Dank erst einmal für diese Gelegenheit, mache ich sehr gerne. Ich habe ein ziemlich breites Forschungsfeld und es würde sich, glaube ich, als Schlüssel oder Dachbegriff eignen, Umgang mit diversitätsbedingter Vielfalt. Mhm. Migrationsbedingter Diversität. Sie merken schon, Migration steht bei mir im Zentrum und durch die Biografie, die ich selber habe, als persönliche Person, als Zuwandererkind, aber auch als Forschende, hat sich das eigentlich so mit der Zeit ergeben. Ich bin von Hause aus Sprachdidaktikerin. Das waren auch die ersten beiden Stationen oder die ersten drei Stationen, die ich inne hatte beruflich. Und bin aber ausgebildete Lehrerin für Deutsch und Biologie, Gymnasiallehrkraft und habe dann gemerkt, Schule ist gut. Ich habe auch gearbeitet. Habe aber gesehen, dass noch sehr viel eben Forschungsbedarf und im pädagogischen Handlungsfeld sehr viel Bedarf besteht und habe mich dann entschieden, tatsächlich die Forschungsschiene einzuschlagen. Ich habe die ganze Sprachthematik nicht außer Acht gelassen und habe dann so sukzessive weitere Themenschwerpunkte in mein Arbeitsfeld aufgenommen. Das in Kürze. Also Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt.
Ja, vielen Dank, Frau Engin. Sie forschen ja, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, ganz vielfältigen Fragen. Also ich habe mir ein bisschen Ihren Lebenslauf angeschaut und auch Ihre letzten Publikationen. Da findet man dann unter anderem Themen auch interkulturelle, interreligiöse Bildung zu Schreib- und Lesekompetenzen von Kindern, die mehrsprachig aufwachsen. Aber Sie forschen auch etwa dazu, wie Bildungseinrichtungen mit steigender Vielfalt und Migration umgehen. Sie hatten jetzt gerade schon ein wenig einen Einblick in Ihre Motivation gegeben, aber was würden Sie sagen, motiviert Sie ganz konkret daran zu forschen? Haben Sie damit den Eindruck, etwas bewegen zu können, etwas aktiv gestalten zu können?
Unbedingt, unbedingt. Das ist meine Motivation. Das ist die Kraft, aus der ich schöpfe. Und wenn ich überlege, wie ich selbst als Kind hier angefangen habe, in was für ein System ich hineingekommen bin. Ich bin mit knapp 6, ich war 5,5, als ich zu meinen Eltern nach Deutschland gekommen bin, nach Berlin. Wie da das Bildungssystem auf Zuwanderung sozusagen eingestellt war. Es war überhaupt nicht eingestellt. Mhm. Ja. Wir wurden separiert, segregiert. Ich kam zum Beispiel in eine national homogene Ausländerregelklasse, hieß das offiziell im Beamtendeutsch. Das waren Kinder, Gastarbeiterkinder, die aus einem Land kamen. Die wurden in eine Klasse gepackt. Die Lehrkräfte kamen aus diesem Land. Und auch die Bildungspläne und wir wurden komplett alphabetisiert und literalisiert in der Sprache, also Türkisch. Ich war 2 Jahre lang in dieser Klasse und habe nicht ein Kind, einen Schüler, Schülerin gesehen, was in der Nachbarregelklasse war. Warum? Weil bei uns sogar der Schulhof getrennt war. Also das war die Realität. Und als meine Lehrerin damals, die Klassenlehrerin, sagte zu meinen Eltern, die Haber, die soll hier raus, die soll in die deutsche Regelklasse, sonst wird aus dem Kind nichts. Da haben, weiß ich noch, meine Eltern gesagt, ja klar, gerne, aber sie kann kein Wort Deutsch. Dann hat die Lehrerin gesagt, ja, dann muss ich es lernen. Das heißt, ich bin damals gewechselt in die deutsche Regelklasse, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und was besonders mich geprägt hat für meine ganze Biografie war, ich musste vom ersten Tag an in der dritten Klasse die Diktate mitschreiben, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und das prägt wirklich, warum? Weil alle haben ihre Diktate zurückbekommen, stand drunter eine Note, nur bei mir nicht, stand immer unzensiert. Und dieses unzensiert, ich tauchte nicht auf, war das für mich die Botschaft. Ich gehörte nicht dazu. Und da merkte ich, ich werde zu etwas anderem gemacht. Und das war der Antrieb, glaube ich, unbewusst auch, dann die berufliche Laufbahn einzuschlagen und dann auch selber zu erleben, auch als junge Kollegin, als junge Lehrkraft. Ich war an einer sehr privilegierten Schule, habe ich gearbeitet in Berlin, wo der Migrationsanteil jetzt nicht hoch war, aber er war da, nur es war ein grundständiges Gymnasium mit Latein und Griechisch. Sehr früh ging nach der vierten Klasse los. Also in Berlin geht ja die Schule mit, fängt ja sozusagen, die Grundschule geht 6 Jahre. Und da merkte ich, ja, für die war das auch absolut Neuland, dass da jemand kam, über die immer gesprochen wurde, also Gastarbeiterkinder, aber die tauchte jetzt da als Kollegin auf. Und dann auch noch für das Fach Deutsch als erstes Fach. Und ich werde es nie vergessen, da kamen Kolleginnen zu mir an den Kopierer und haben gesagt, oh, Frau Engin, wir wussten ja gar nicht, dass Sie türkische Wurzeln haben, weil Sie sprechen ja akzentfrei Deutsch. Ja? Und da habe ich gedacht, wo bin ich eigentlich? Und merkte also, ich werde zu etwas anderem gemacht. Und das war für mich immer so der Antrieb zu sagen, nein, Migration, Zuwanderung nach Deutschland, nach Europa hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und das ist die Normalität. Und wir müssen in die Köpfe bekommen, dass das die Normalität ist. Und auch, dass die Kinder da sind, zweisprachig, mehrsprachig, bikulturell, dass das sozusagen in die Klassenräume kommt, dass das ins Bewusstsein von uns kommt und dass wir uns davon verabschieden als Bildungssystem, von Menschen, die zu uns kommen, immer als Problemfall zu sprechen. Und wir haben ja lange Jahre in Deutschland so im Bildungssystem Ausländerkinder, Migrationskinder, Defizitperspektive. Wir haben immer ganz schnell drauf geschaut, was sie alles nicht können. Aber keiner kam auf die Idee zu sagen, was bringen die eigentlich an Ressourcen mit? Und die bringen eine Menge Ressourcen mit. Und das ist für mich der Antrieb, dass ich gesagt habe, ich will da rein und forschen. Und bin auch bewusst dann in diesen Bereich Sprachförderung gegangen, Deutsch als Zweitsprache. Und habe dann den Schwerpunkt gelegt auf migrantische Mehrsprachigkeit. Und daran arbeite ich noch heute, nämlich das Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, die mitgebrachten Sprachen der Kinder, die können sehr fruchtbar in das Lernen eingeflochten werden. Und zwar nicht nur in das sprachliche Lernen, sondern in das Lernen überhaupt. Warum? Weil Sprache ist Konzeption, ist Welterschließung. Und wenn ich in einer Sprache schon Welterschließung gemacht habe, dann hilft mir das, wenn ich dann im Deutschen letztendlich die gleichen Inhalte nochmal mehr erarbeitet. Da findet ganz viel Transfer statt. Und eine Studie nach der anderen belegt das. Und ich sehe meine Aufgabe darin, und deshalb bin ich bewusst an eine pädagogische Hochschule zurückgekommen, da an diesem Schnittfeld Forschung, und zwar empirische Forschung, die zum Spracherwerb im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit gemacht wird, ins Didaktische zu übersetzen. Ich sehe mich immer als Übersetzerin, nämlich diese Forschungsergebnisse zu nehmen und zu sagen, wie machen wir sie jetzt brauchbar und nutzbar für die unterrichtlichen Kontexte? Und also im Sinne von Unterrichtsentwicklung, didaktisches Material zu entwickeln, Lehrerfortbildung zu machen, in dem Feld bewege ich mich.
Haben Sie das Gefühl, oder andersrum, Sie haben jetzt ja gerade auch von Ihrer ersten Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem auch schon gesprochen, also mit der ersten persönlichen Erfahrung und auch wie dieses System mit Migration umgegangen ist. Haben Sie dann bei dem Umstieg in die Forschung ein anderes Bild vorgefunden, als Sie angefangen haben zu forschen?
Also da hat sich in der Tat in den letzten Jahrzehnten schon einiges getan. So, ich sag mal, die letzten 20 Jahre gerade. Und da war es ganz, ganz wichtig, dass wir politisch um die Jahrtausendwende, nämlich konkret im Jahre 2000, anerkannt haben, wir sind ein Einwanderungsland. Da brauchen wir gar nicht mehr drum herum reden. Und da folgte ja dann sozusagen auf der rechtlichen Ebene die Novellierung der Staatsbürgerschaftsgesetzgebung, nämlich die Einbürgerungen wurden einfacher. Und man guckte dann tatsächlich auch anders auf die Gesellschaft. Da ist es ja nicht von ungefähr, dass dann so ab 2003, 2004 die Menschen nicht mehr nach Passzugehörigkeit statistisch ausgewiesen werden, sondern mit dem Mikrozensus dann der Migrationshintergrund dazugekommen ist. Mhm. Ne? Dass man gesagt hat, nach dem Pass zu gucken in der zweiten, dritten Generation bringt uns eigentlich nicht weiter, sondern zu gucken, was bringen die Menschen für Biografien mit? Und das meint ja der Migrationshintergrund. Entweder man selbst oder mindestens ein Elternteil ist oder ein Großelternteil ist im Ausland geboren und dann nach der Geburt später nach Deutschland zugezogen und hat eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt bei der Geburt. Das ist ja der Migrationshintergrund. Mhm. Genau. Und besonders sozusagen eine Veränderung haben wir erfahren tatsächlich mit der Zunahme der Fluchtmigration. Also ab 2013 haben wir das ja schon gemerkt. Und die kam ja schon 2013, 2014 nicht in der großen Zahl. Und ab August 2015 war das ja völlig offensichtlich, dass wir mit einem Schlag, ich sag mal, 400.000, 500.000 Kinder ja ins Bildungssystem bekommen haben, vom Kindergarten bis zur Sek 1, Sek 2. Und da dann gemerkt haben, wir brauchen auch andere Narrative, wir brauchen auch eine andere Sicht. Wir können nicht immer ewig sagen, die können das nicht, die können das nicht. Ich mache ja viel Lehrerfortbildung, da waren Kolleginnen, die gesagt haben, ja, Frau Ingen, die können kein Deutsch. Dann habe ich gesagt, dann machen wir doch mal eine Erhebung, fragen Sie doch mal Ihre Schülerinnen und Schüler, was sie für Sprachen sprechen. Und dann kam man mal raus, ich komme mit 4, 5 Sprachen. Ja, und jemand, der mit 3, 4, 5 Sprachen kommt, und das dem deutlich zu machen und dann selber konzeptionell zu überlegen, wie schaffen wir diesen jungen Menschen sozusagen zu unterstützen, dass er in kurzer Zeit Deutsch lernt und sozusagen seine Bildungsbiografie positiv gestalten kann. Das ist natürlich ein ganz anderer Zugang, als zu sagen, er kann das nicht oder sie kann das nicht. Also da hat sich bei uns in der Tat viel getan, hat auch was viel damit zu tun, dass wir jetzt viele junge Kolleginnen und Kollegen haben, die natürlich mit migrationsbedingter Vielfalt aufgewachsen sind. Die hatten die Kinder in den Kitas, die hatten sie in den Grundschulen als Klassenkameradinnen. Und für die ist eher die Frage, und deshalb liebe ich unsere pädagogische Hochschule, was brauche ich für ein Handwerkszeug, didaktisch, methodisch? Und das vermitteln wir ihnen.
Dann lassen Sie mich da direkt mal einhaken. Sie hatten es ja gerade auch schon über die Sprache und auch die Bedeutung von Sprache eigentlich in Bezug auf Migration gesprochen. Mit Blick auf Ihre Publikation sieht man eigentlich auch sehr stark, dass es auch einer Ihrer Schwerpunkte ist, also Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Sie haben da ja auch schon die Bundesregierung in verschiedenen Kommissionen beraten. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht auch selbst gar nicht mehr in der Schule sind und das nur noch aus einer externen Position vielleicht auch mitbekommen, einen Einblick geben, was für Instrumente das denn sind, von denen Sie da gerade gesprochen haben. Wie können es Lehrkräfte schaffen, pädagogisches Personal, sei es in Kitas, in Schulen, aber zum Beispiel auch in Unternehmen, wie können die es schaffen, Menschen zu unterstützen, die Deutsch vielleicht gar nicht als Erstsprache, sondern als Zweitsprache gelernt haben?
Jetzt bezogen auf unsere pädagogischen Handlungskonzepte geht es erstmal darum, und dann, das muss ich jetzt hier betonen, ich bin ja aktuell an der pädagogischen Hochschule im Bereich Pädagogik, intertranskulturelle Pädagogik angestellt und nicht als Professorin für Deutsch als Zweitsprache. Da mache ich auch immer einen dicken Strich und betone das auch immer in den Lehrveranstaltungen, obwohl die Übergänge natürlich fließend sind. Warum ich das sage? An erster Stelle für eine pädagogische Handlungskompetenz, für pädagogische Professionalität, steht für mich die Selbstreflexion, nämlich die Haltung einzunehmen und zu sagen, Migration und Diversität ist in unseren Schulen und in unserer Gesellschaft der Normalfall. Das war schon immer so. Wenn wir sagen, Migration beginnt nach Deutschland erst 1955 mit den ersten Gastarbeitern, mit den Italienern, das ist wirklich nur ein Teil der Realität. Deutschland hat, das darf man nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten, aus den verlorenen Gebieten Ostpreußen, Siebenbürgen, Danzig, die Donau, Schwaben und wer nicht alles, 12 bis 14 Millionen Menschen bekommen. Geflüchtete, Kriegsflüchtlinge und davon waren Großteil auch Kinder. Das heißt, wir haben damals schon die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil von Menschen zu uns kommt, die eben ins System aufgenommen werden, in die Gesellschaft. Davor waren es die Ruhrpolen. Wir haben immer wieder über die Alpenzuwanderung gehabt, über Italien als saisonale Arbeitskräfte. Wir haben sogar in Nazi-Deutschland Fremdarbeiter gehabt. Die kamen aus Italien, sind für so zwischen 38 und 40. Ich will damit nur betonen, Migration hat immer stattgefunden und vor allem aus Deutschland hat ja auch immer Migration stattgefunden. Mhm. Also wir waren immer ein Einwanderungs- und ein Auswanderungsland. Und diese Haltung zu haben, das ist die Normalität. Wie gehen, und die entscheidende Frage ist dann eben, diese pädagogische Haltung zu entwickeln und zu sagen, wenn das die Normalität ist, wie kann ich dem genügen? Und das bedeutet dann tatsächlich zum Beispiel didaktisch-methodische Kompetenz zu haben. Also eine Didaktik zu entwickeln, wie gehe ich mit Lerngruppen um, die unterschiedliche Lernniveaus haben. Also pädagogische Diagnostik zum Beispiel, also die Instrumente zu kennen. Auch wenn jetzt gerade Neuzuwandernde zu uns kommen, und das geht ja aus Europa noch weiter, wir bekommen ja nicht nur aus den Kriegsgebieten Kinder, sondern wir bekommen auch aus Südosteuropa viele Kinder und Jugendliche in unser Bildungssystem, dass ich ein Instrument habe, und das haben wir in der Zwischenzeit, eine biografische Erfassung vorzunehmen. Wer steht eigentlich vor mir? Woher kommen die Menschen? Haben sie eine Erfahrung mit Schule? Wenn ja, wie lange? Sind da Sprachkenntnisse vorhanden? Und so weiter. Und ich kann dann auf der Grundlage tatsächlich eine Einstufung vornehmen. Und die meisten Kinder und Jugendlichen gehen ja dann bei uns in diese sogenannten Vorbereitungsklassen für 1 bis 2 Jahre. Und dort sind die Kolleginnen und Kollegen alle geschult, haben an Fortbildungen teilgenommen und wissen um die Bedarfe und bringen dann die Kinder Schritt für Schritt sozusagen in die deutsche Sprache hinein. Und der erste Schritt ist natürlich die kommunikative Kompetenz. Ne? Also Sprache lerne ich über Sprechen, nicht über Schreiben. Mhm. Und das ist das Entscheidende, eben diese Icebreaker, die Kinder anzunehmen, die Jugendlichen anzunehmen, mit ihnen zu sprechen, so die ersten Themen zu erarbeiten, um dann sukzessive ins Hören hineinzugehen, dann ins Schreiben hineinzugehen. Und da haben wir glücklicherweise in der Zwischenzeit ganz gutes Material. Genau. Mhm.
Sie haben jetzt ja gerade schon die Diskussion aufgegriffen um die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und die Beantwortung dieser Frage hat ja auch schon, wie Sie erwähnt haben, um zu einem Blick zu kommen, dass diese Situation eine Normalsituation ist und keine Ausnahmesituation. Das hat ja auch schon innerhalb der Politik sehr lange gebraucht, um diesen Punkt zu diskutieren und wurde ja auch mitunter und wird auch mitunter sehr kontrovers diskutiert. Wie sehen Sie sich da als Wissenschaftlerin in der politischen Diskussion und innerhalb der Gesellschaft? Verstehen Sie sich da als, ich sag mal, neutrale Inputgeberin, die nun einmal dazu forscht und deswegen einen gewissen Wissensschatz mitbringt, aber sich dennoch zurückhält, trotz ihrer Biografie und ihrer persönlichen Betroffenheit auch von diesem Thema? Oder würden Sie eher sagen, nein, Wissenschaft hatte auch innerhalb der Gesellschaft eine politische Rolle und musste auch aktiv kommunizieren?
Vielen Dank für diese Frage. Ich finde sie ganz zentral. Und ich glaube, das muss jeder Kollege, jede Kollegin für sich entscheiden. Was ich allerdings für mich sagen kann, ist, dass Wissenschaft auch nicht im wertfreien Raum stattfindet. Und schon gar nicht das, was wir machen. Wir an der Pädagogischen Hochschule bilden einen Berufsstand aus, was Gesellschaft macht. Und meine Losung ist immer, die Schule von heute ist die Gesellschaft von morgen. Und er gibt diesen angloamerikanischen Begriff Gatekeeper. Ja, wir sind auch entscheidend daran beteiligt, was für Biografien und was für Entwicklungen Menschen nehmen, weil sie sehr früh eben zu uns kommen. Und wenn ich darüber forsche und wenn ich darüber eben auch Empirie generiere und Einblick und viel qualitativ auch arbeite, dann ist es auch als Wissenschaftlerin und als Pädagogin meine Aufgabe, das, was wir erarbeiten, auch hinaus in die Gesellschaft zu tragen. Mhm. Und wenn da Ängste sind von Menschen, die muss man ernst nehmen. Und die muss man sehr ernst nehmen und auf sie zugehen und dann tatsächlich mit dem, was die Wissenschaft auch erarbeitet, was die Pädagogik auch vorlegt, dann sozusagen darüber ins Gespräch zu gehen. Und ich will das Wort Konfrontation gar nicht nehmen, sondern das als Anlass zu nehmen, als Folie zu nehmen. Sind die Ängste begründet oder sind sie nicht begründet? Also das Beispiel zum Beispiel mit dem Salafismus. In dem Feld bewegen wir uns ja auch, also religiös begründeter Extremismus. Da gibt es ja sehr viel Ängste, wenn da ein Anschlag kommt, auch zu Recht. Und unsere Aufgabe besteht darin, dann auch unter anderem auch Politik zu beraten, aber auch mit den gesellschaftlichen NGOs oder mit interessierter Öffentlichkeit diese Thematik anzugehen und zu sagen, es betrifft einen Bruchteil der Menschen, die tatsächlich eben religiös Extremisten sind, ja, so diese Gefährder, aber eben auch sich die Frage zu stellen, wie kann es sein, dass so etwas wie Extremismus, ob es jetzt der politische ist oder auch der religiös motivierte, noch mitten in unserer Gesellschaft Anklang findet. Und Anklang findet bei jungen Menschen, die empfänglich dafür sind. Ja, also empfänglich für eine Ideologie und für eine Interpretation einer Religion, die eben nicht der Realität entspricht, die so zugespitzt ist. Und was ist da eigentlich pädagogisch und biografisch mit diesen Menschen los? Und das zu erklären, und das sozusagen zurechtzurücken und daraus dann Handlungsoptionen zu generieren, nämlich pädagogische Art. Was können Schulen tun, damit, wenn solche Jugendlichen, die desillusioniert sind, desorientiert sind, enttäuscht sind, zu Hause aus zerrütteten Elternhäusern kommen, als selber in sich in einer Sinnkrise befinden, wenn wir das sehen, wie gehen wir damit um? Dass wir eben das nicht ignorieren, dass wir nicht weggucken, sondern sagen, das sind Menschen, die brauchen Hilfe. Und das anbieten, na, sich nicht aufdrängen, sondern anbieten. Das ist das Entscheidende. Und da haben wir jetzt ganz neu ein Zertifikatsstudiengang oder ein Zertifikatsangebot aufgelegt, eben für pädagogische Fachkräfte, die in dem Themenfeld tätig sind und sagen, ich brauche da mehr Expertise, damit ich dann später entweder im Bereich soziale Arbeit oder in der Schule, wenn ich dann mit solchen Fällen gegebenenfalls zusammenkomme, weiß, wo kann ich mir Hilfe holen, weiß, wie gehe ich mit diesen Themen um. Also wir gucken sehr stark und ich gucke sehr stark, was sind die Themen, die in der Gesellschaft von Relevanz sind und was können wir dafür Antworten geben? Also ein Stück weit, wir versuchen, die Praxis zu theoretisieren und nicht noch mehr Theorie. Und Theorie, die da ist, versuchen wir, Praxisangebote daraus zu machen.
Also man könnte auch sagen, dass sie dann auch die, also wir kommen gleich auf das Heidelberger Zentrum auf jeden Fall zu sprechen. Ich merke schon, dass sie da in diese Richtung lenken. Ich hätte aber noch eine Zwischenfrage dahin. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie, oder wenn ich es richtig verstehe, sehen Sie da die Rolle der Wissenschaft und dann auch konkret der Forschenden auch ein wenig in einer, ich sage jetzt mal, nicht vielleicht mittendrin in der Diskussion, sondern auf jeden Fall beratend und eine gewisse also Neutralität wäre jetzt vielleicht etwas zu stark als Begriff, aber schon in einer eher beratenden und in einer beratenden Stellung und in der Funktion auch Handlungsoptionen zum Beispiel aufzuzeigen und einzuordnen.
Unbedingt und ja. Also ich, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, ich finde es ganz entscheidend und auch transparent zu sein. Also für mich ist es ganz entscheidend, auch zu begründen, wenn ich Empfehlungen abgebe, aus welcher Warte ich heraus sozusagen mich bewege und zu diesen Handlungsempfehlungen komme. Das ist ja auch völlig legitim, gerade im pädagogischen Feld, im Bereich Pädagogik, Bildungswissenschaften, gibt es eben unterschiedliche Schulen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, auch auf das eine Phänomen, ja. Und wenn ich dann sozusagen gefragt werde nach meiner Meinung, bin ich natürlich bereit. Und da sehe ich auch meine Aufgabe drin. Und das ist für mich keine Last, sondern das ist Duty, das ist eine Aufgabe, eben interessierten Menschen, und wenn dann die Politik dazugehört, umso besser, zu sagen, wie wir aus dieser einen Denkschule heraus oder aus dem Modell heraus, aus dem Konzept heraus Gesellschaft sehen, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind, zu unseren Beobachtungen und was wir glauben, wie man bestmöglich eben mit diesem Phänomen, sei es jetzt Radikalisierung, sei es sprachliche Defizite, sei es jetzt diese ganzen Diskussionen um Intersektionalität und da Inklusionsdebatten, die zum Beispiel gehört auch Migration unbedingt dazu. Inklusion wird manchmal sehr verkürzt eben auf Menschen mit Handicaps diskutiert, aber die migrationsbedingte Diversität ist auch ein Teil der Inklusion, das da hineinzubringen. Und das Ziel ist immer, die Gesamtgesellschaft profitiert davon. Ja. Ich halte wenig davon, Menschen oder Gesellschaft und auch Bildung in der Schule so in Sektionen zu fragmentieren und zu sagen, das sind jetzt Angebote für die, das sind Angebote für die. Ich glaube, diese Phase haben wir längst überwunden. Also gerade im Hinblick auf migrationsbedingte Diversität, der Schnitt für Baden-Württemberg, der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsbiografie liegt bei uns bei 33 bzw. 34% als Gesamtland. Und wenn wir dann uns die einzelnen Städte angucken, wie Mannheim, wie Stuttgart, da liegen wir bei den Grundschulen schon über 50%. Und in der Alterskohorte 0 bis 3 Jahre, also die Jüngsten, da liegen wir zum Teil bei 70%. Also da müssen wir ganz andere Antworten finden, beziehungsweise anders auf das Thema gucken. Und das Thema, wenn Sie mich fragen, ist heute eigentlich Teilhabe, Partizipation, Chancengerechtigkeit. Das ist mein Thema. Dass ich sage, wie kann man Menschen, junge Menschen, wie kann ich ihnen Rahmenbedingungen schaffen als Gesellschaft, und das meine ich mit Schule, dass sie entsprechend ihrer Anlagen bestmöglich gefördert werden, damit sie sich bestmöglich entwickeln, unabhängig von ihrem Elternhaus, also den Möglichkeiten zu Hause. Und das verstehe ich unter Chancengerechtigkeit. Und das verdienen alle Kinder, völlig egal, aus welcher Familie sie kommen, welche Religion, welche Ethnie, welche Hautfarbe. Das gehört sich in einer Demokratie, so bestmögliche Startbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.
Sie hatten ja jetzt gerade eben, Sie hatten ja gerade eben schon einmal anklingen lassen, dass Sie Angebote aufbereitet haben, zum Beispiel für pädagogische Fachkräfte im Rahmen des Heidelberger Zentrums für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik, also das Heimat, das Sie ja auch leiten, das Heimatzentrum. Sie haben auf der Homepage des Zentrums geschrieben, dass Sie eine Brückenfunktion von Wissenschaft und Praxis bilden möchten, also eigentlich ein hervorragendes Transferthema, wenn Sie mich fragen. Können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal erklären, worin Sie die Aufgabe dieses Heimatzentrums sehen?
Vielen Dank auch für diese Gelegenheit. Sehr gerne. Wir sehen uns in der Tat als Brückenbauer oder Brückenbauerinnen als Zentrum. Vor etlichen Jahren haben wir eins gemacht mit meiner Kollegin Silvia Selke. Wir haben ein Projekt installiert, nennt sich interkulturelle Lernbegleitung, was jetzt zu einem Dauerangebot geworden ist in der Zwischenzeit. Und zwar melden sich immer wieder Schulen bei uns, die Kinder haben, Jugendliche haben, meistens mit Zuwanderungsgeschichte, die relativ neu zugewandert sind oder eben aus Familien kommen, die sozioökonomisch prekäre Kontexte sozusagen aufweisen, wo Eltern überfordert sind mit Erziehung, wo Sprache, die deutsche Sprache nicht altersangemessen gesprochen werden kann. Und die sagen, diese Kinder, die bleiben zurück, die verlieren wir. Wir brauchen dringend Unterstützung. Und sie wenden sich an das Jugendamt mit diesem Anliegen, weil es dort ja auch diese Mittel gibt, frühe Hilfen und so weiter. Und wir haben eben die Kooperation mit dem Jugendamt, Rhein-Neckar-Kreis konkret, dass die sich bei uns melden und sagen, so, wir brauchen für den und den Standort wieder Studierende. Und wir qualifizieren Lehramtsstudierende bereits im Studium für eine Tätigkeit im Rahmen sozusagen unterstützende Maßnahmen. Ja, und das nennen wir interkulturelle Lernbegleitung. Das heißt konkret, unsere Studierenden, Lehramtsstudierenden, gehen dann an die Schule, es kann eine Grundschule sein, es kann eine Sekundarschule sein, lernen mit uns, wir gehen natürlich, sind immer mit dabei, erstmal eben die Schulleitung kennen, dann die Lehrkraft, die uns eben gerufen hat, in Anführungszeichen, auch und sprechen über die Kinder. Manchmal ist es eine 1:1-Betreuung, manchmal ist es 1:4, also eine Studierende mit 4 Kindern. Unsere Lehr- und Studierenden geben dann den Kindern Unterstützung. Und zwar nicht nur eben dieses Arbeitsbogen Deutschförderung, sondern immer konkret an Themen. Und zwar an Themen, die Kinder interessieren, die Jugendlichen interessieren. Sogenannte Mini-Projekte. Und während der Arbeit dieser Unterstützungsmaßnahme mit den Kindern, die meistens über ein Schuljahr gehen müssen, das ist für uns immer die Bedingung, damit man Ergebnisse sehen kann, bekommen sie von uns Supervision und Begleitunterstützung. Also sie schreiben ihre Forschungstagebücher und gehen auch immer wieder in die Seminare von Frau Selge, wo sie eben sowohl Pädagogik als auch Didaktik und Methodik als Handwerkszeug bekommen. Das ist so gut angekommen, dass das Landratsamt gesagt hat, wir machen das zu einem Dauerangebot. Ja. Und dann sind wir weitergegangen, da ist das Landratsamt auf uns zugekommen, das Jugendamt, und hat gesagt, wir haben auch immer wieder Fälle von Familien, wo wir sozialpädagogische Familienhilfe anbieten, und dann gehen unsere SPF-Haler in diese Familien 2 Jahre und merken, da ist irgendwas im Argen, aber wir kommen da kulturell nicht weiter. Und habt ihr nicht eine Idee? Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das haben wir genannt Laienhelferinnen. Und konkret ist das zum Beispiel so, dass wir Mütter mit Zuwanderungsgeschichte qualifizieren, fortbilden. Sie nehmen so ein Training teil. Und die gehen dann mit den Kollegen und Kollegen vom Jugendamt erstmal in die Familien. Die begleiten sie dorthin. Und wenn sie dann Vertrauen gefasst haben, die Familien, gehen sie dann für ein halbes Jahr oder ein Jahr maximal alleine in die Familien und geben ihnen Unterstützung. Sie begleiten die Familien, unterstützen sie und empowern eigentlich. Ne? Es ist nicht paternalistisch, sondern sie sind sozusagen immer die kulturelle und sprachliche Rückkopplung. Und die Idee ist, dass die Familien nach einem Jahr so weit sind, dass sie selber erkennen, sie haben Ressourcen und müssen ihren Weg selber gehen. Und das hilft enorm. Und wir haben in der Hauptsache, warum ich das erzähle, das ist jetzt auch ein Angebot geworden, in der Hauptsache junge Mütter, die schulpflichtige Kinder haben. Und da merken wir, wenn wir das schaffen, die Mütter zu begleiten, in die Schule, in den Kindergarten zu übersetzen, ihnen auch kulturell zu übersetzen, als Kulturdolmetscher, was bedeutet das eigentlich hier Eltern sein? Wie unterstütze ich mein Kind? Was erwartet Schule von mir? Was erwartet der Kindergarten von mir als Elternteil? Dann nehmen wir unglaublich viel Druck von den Müttern runter und sie verstehen dann auch und sehen ganz konkret, wo können sie ihre Kinder unterstützen und wo sind sie dann plötzlich starke Mütter und starke Eltern? Das ist die Idee. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, auch schon seit 5-6 Jahren.
Lassen Sie mich noch eine letzte Frage gerade zu dem Heimatzentrum stellen. Es klingt nach einem wirklich sehr vielfältigen und auch sehr anwendungsnahen Angebot, das Sie da eigentlich aufgebaut haben. Ich hatte ja schon gesagt, das ist eigentlich ein ganz klassisches Transferfeld einer Hochschule. Warum würden Sie sagen, ist es jetzt wichtig, dass dieses Heimatzentrum an einer pädagogischen Hochschule etabliert ist und nicht zum Beispiel eine soziale Einrichtung außerhalb einer Hochschule zum Beispiel ist?
Ja, uns liegt es sehr daran, an der Hochschule angebunden zu bleiben, weil wir auch über das, was wir machen, auch forschen lassen. Das heißt, in all unseren Angeboten und Projekten sind Studierende beteiligt. Sie schreiben ihre Hausarbeiten, wenn sie natürlich wollen, das ist jetzt kein Zwang. Aber daraus ergeben sich ja, weil wir auch in den Seminaren das zum Thema machen und auch bei den Erstsemestern und verschiedenen Veranstaltungen immer präsent sind und die Aktivitäten des Heimatzentrums vorstellen, kommen viele Studierende auf uns zu. Und wir haben übrigens noch 2 Zusatzqualifikationen, einmal interkulturelle Lernbegleitung und Migration und Diversität, wo wir dann sozusagen auch ein Zertifikat vergeben. Auch darüber bekommen wir immer wieder sozusagen neue Studierende, die dann auch ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben. Aktuell läuft zum Beispiel eine Qualifikationsarbeit, die guckt sich jetzt die Forschungstagebücher von Studierenden an, die in der interkulturellen Lernbegleitung waren in einer bestimmten Phase. Oder ich habe jetzt mehrere Studierende gehabt, die Moderatorinnen interviewt haben, die Laienhelferinnen Mütter sozusagen begleiten. Oder wir haben selber Mütter interviewen lassen. Das heißt, wir gehen da forschungsmethodisch rein und versuchen, da Empirie zu generieren. Also wir gucken tatsächlich auch als Zentrum nicht nur, was läuft da an Projekt, sondern wie läuft das konkret? Also eines unserer letzten sozusagen Unternehmen war, wo wir ganz stark Studierende eingesetzt haben und viel sozusagen auch an Wissen generiert haben, war der Bereich, wie ist es jetzt zum Beispiel Schulen ergangen im Rahmen des Shutdowns, der Corona-Pandemie, des Fernunterrichts. Und da habe ich jetzt etliche Studien, Masterarbeiten begleitet, wo wir auch Schulleiterinnen befragt haben, wo wir Lehrkräfte befragen konnten, wo wir auch Eltern befragt haben, Kinder und Jugendliche und damit dann ganz neuen Zugang auch uns eröffnen konnten. Ne? Also was man so in einer anderen Einrichtung als an einer Hochschule so nicht hätte.
Ein wunderschönes Beispiel für die dritte Säule neben Forschung und Lehre innerhalb einer Hochschule, auch der Transfer. Und eben gerade dieses Brückenbauen funktioniert in diesem Sinne ja genauso als Symbolbild, könnte man sagen. Denn durch den Input, den Sie ja von außen dann bekommen und die Forschung, die Sie da betreiben, bauen Sie ja sozusagen oder gewinnen Sie ja neue Steine, mit denen man diese Brücken weiterbauen kann. Ein sehr spannender Eindruck. Vielen Dank, Frau Engin.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Bedauer, dass ich zu Ihnen sprechen durfte. Dankeschön.
Sage ich noch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal einen herzlichen Dank für das Interesse. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und zum Abschluss sage ich dann noch kurz und bündig Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/Bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.